先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Thomas Youth Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomasius Club. Wir sind hier, Bettina Kremberg und ich, und versuchen über wissenschaftliche Texte so zu reden, dass das Publikum am Ende mitmachen kann und dass es sowieso eine verständliche Angelegenheit wird. Das wird heute eine besondere Herausforderung werden mit unserem Gast Sebastian Knell, der ein nicht sehr dünnes Buch geschrieben hat, was den Obertitel trägt Die Eroberung der Zeit und den Untertitel Grundzüge einer Philosophie verlängerter Lebensspannen. Wir sind sehr dankbar, dass Sie hergekommen sind, jetzt aus Berlin, wo Sie gerade an der Humboldt-Universität unterrichten, und freuen uns auf das Gespräch.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen im Auditorium und herzlich willkommen Sebastian Knell. Der heutige Abend, ganz kurz für diejenigen, die vielleicht das erste Mal hier sind, wird so ablaufen, dass wir eine Dreiviertelstunde hier miteinander reden werden und Sie danach eingeladen sind, mitzumachen, Ihre Fragen zu stellen. Wir haben dafür auch ein Mikrofon fürs Publikum, und das Ganze wird dann auf Podcast aufgezeichnet. Etwa in ein, zwei Wochen steht das dann im Netz auf unserer Webseite. Ja, und nun möchte ich unseren Gast vorstellen, Sebastian Knell. Er hat Philosophie, Linguistik, Literaturwissenschaften, Psychoanalyse in Tübingen, Frankfurt, Main und Tübingen studiert, promovierte dann in Frankfurt-Main, in Aachen und in Basel. 2003 war das, war dann Visiting Scholar in Pittsburgh bei Robert Bendon und hat heute hier seine Habilitationsschrift vorgelegt, Die Eroberung der Zeit, den Titel haben wir schon genannt. Das Buch ist eine Art groß angelegte Studie, auch eine sehr philosophisch ausgereifte, würde ich sagen, und sehr fein ziselierte Arbeit. Alle Argumente werden von vorn und hinten und von oben und unten betrachtet. Und das dauert dann natürlich auch immer ein bisschen länger, das ist klar, aber dafür ist es eine ganz saubere Arbeit, wie ich finde. Über 700 Seiten hat das Buch. Es geht darum, also das Thema ist also, ob ein längeres Leben bzw. biologische Unsterblichkeit ein erstrebenswerter Zustand wären. Das Buch zergliedert sich in zwei große Teile. Einmal in einen Klugheits- oder Vernunftbegriff oder Vernunftüberlegungen zum guten bzw. erfüllten oder dann auch glücklichen Leben. Und dann in dem zweiten Teil geht es um moralische Überlegungen. Das sind Überlegungen wie Pflichten, Gebote und auch vor allen Dingen dann gerechtigkeitstheoretische Überlegungen. So viel dazu. Hast du schon eine erste Frage oder soll ich gleich weitermachen?
Na, ich könnte einsteigen ich habe ganz viele Fragen, ja, und eine davon ist mit diesen 520 Jahren. Also das Argument habe ich nicht ganz verstanden. Es gibt eine Überlegung, dass wenn der Mensch unter bestimmten Voraussetzungen sowas wie unsterblich wäre, dass das realistischerweise 520 Jahre sind. In welchem Kontext, also wie verhält es sich damit genau und in welchem Kontext kommen Sie darauf?
Ja, also bei dem Unsterblichkeitsszenario, das ich da diskutiere, geht es um die sogenannte biologische Unsterblichkeit. Das ist ein Fachbegriff aus den Biowissenschaften. Damit ist ein Zustand unseres Organismus gemeint, ein möglicher Zustand unseres Organismus, in dem keinerlei Alterungsprozess mehr stattfindet. Und jetzt muss man sich natürlich vor Augen führen, dass ein solcher Zustand nicht gleichbedeutend wäre mit Unsterblichkeit sans phrase, also mit genuiner Unsterblichkeit. Denn allein der Umstand, dass wir gar nicht mehr altern, bewahrt uns natürlich nicht davor, auf andere Art und Weise möglicherweise ums Leben zu kommen, wenn es dumm läuft. Oder wenn nur genug Zeit verstreicht, wahrscheinlich auch unausweichlich. Also sprich durch Unfälle, durch Gewalttaten, also der berühmte Backstein, der einem auf den Kopf fallen kann, oder vielleicht wird man Opfer eines Terroranschlags. Und jetzt gibt es Leute, die haben ausgerechnet, dass die durchschnittliche Lebensspanne von Menschen im Zustand dieser biologischen Unsterblichkeit angesichts dieses permanenten Risikos externer Todesursachen, das ist ein etwas anderer Wert. Das sind 1200 Jahre. Und ich glaube, das gilt auch für das Leben in den USA in erster Linie, wo die Risiken, gewaltsam ums Leben zu kommen, noch etwas höher sind als hier. Das wären also 1200 Jahre im Durchschnitt, weil die statistische Wahrscheinlichkeit, durch so einen Gewaltakt oder einen Unfall ums Leben zu kommen, pro Jahr bei 1 zu 1200 liegt nach Berechnung dieser Leute, die diese Zahl in die Welt gesetzt haben. Auf was die sich jetzt im Einzelnen empirisch stützt, habe ich nicht versucht nachzuverfolgen.
Und es gibt also Autoren, die Sie sozusagen zum Anlass nehmen, zu diskutieren. Das sind zum Beispiel solche, die solche Rechnungen machen.
Genau.
Und dann sagen andere Autoren Unsterblichkeit und sie sagen, okay, Unsterblichkeit heißt, das Altern wird gestoppt. Und das Altern wird gestoppt, das wird jetzt gleich sehr genau und sehr kompliziert, also man wächst und entwickelt sich bis 20 und danach fängt das Altern an. Also falls Sie Illusionen hatten, aber dann fängt das schon an. Und wenn man das jetzt nun stoppt oder aufhalten kann, dann kann man das ausrechnen, wie viel sozusagen Chancen rein biologisch man hätte, länger zu leben, wobei dann, wenn man länger lebt, auch die statistische Wahrscheinlichkeit, anders als durch den eigenen Tod ums Leben zu kommen, natürlich nicht kleiner wird.
Ja? Ja, obwohl der Tod bleibt natürlich leider immer der eigene Tod, aber man kommt sozusagen aus anderen Ursachen ums Leben als aus körperendogenen Ursachen, wie im Falle des Alterns.
Aber meine Frage war jetzt eigentlich, warum diskutieren Sie das?
Nun, das Szenario biologischer Unsterblichkeit, das ist gewissermaßen der Grenzfall dessen, was in the long run realistischerweise überhaupt denkbar ist, wenn man sich jetzt mal an Zukunftsversprechen der Biowissenschaften oder mancher Vertreter der zeitgenössischen Biowissenschaften orientiert. Das wird von den Medien gerne aufgegriffen, diese Vorstellung, dass Wissenschaftler das Geheimnis des Alterns entschlüsseln. Und dann wird häufig sehr schnell gesagt, und das würde uns früher oder später die Pforte zur Unsterblichkeit öffnen. Und es ist natürlich ganz wichtig zu sehen, dass das radikalste Szenario, das überhaupt denkbar ist, nur in Anführungszeichen dann eben diese biologische Unsterblichkeit wäre. Darüber hinausgehende Visionen sind Unsinn meines Erachtens, also etwa das, was IT-Freaks aus dem Silicon Valley manchmal verbreiten, dass man eine noch weitergehende Form der Unsterblichkeit des Individuums dadurch bewerkstelligen könne, dass man etwa unseren Geist von der biologischen Hardware des Gehirns downloadet in eine robustere Form der Hardware und so weiter. Diese Leute, die glauben, dass man damit tatsächlich dann so etwas wie eine endlose Fortexistenz garantieren könnte, daran glaube ich nicht. Deswegen scheint mir dieses Szenario biologischer Unsterblichkeit das Maximum dessen zu sein, was physikalisch und biologisch für uns realistisch ist, was noch nicht heißt, dass es deswegen tatsächlich realistisch ist und auch nicht heißt, dass es irgendwie in absehbarer Zeit bereits auf uns zukommen könnte.
Sie besprechen ja in Ihrem Buch, oder das ganze Buch ist ja als eine große Hypothese angelegt, ja, also es ist hypothetisch. Also was wäre, wenn, falls? Also biologische Unsterblichkeit ist sozusagen die eine Grenze und Sie beziehen sich dann auf eine Verminderung dessen, nämlich die Verdoppelung der Lebensspanne. Warum gerade das?
Also die Verdoppelung der heutigen durchschnittlichen Lebensspanne ist natürlich auch schon ein relativ radikales Szenario. Das übersteigt auch bereits das, was optimistische Biowissenschaftler in den, sagen wir mal, kommenden Jahrzehnten für denkbar halten. Aber ich habe mich entschieden, dann doch ein vergleichsweise radikales Szenario zu diskutieren, weil ich glaube, dass die glücksbezogenen und auch die ethisch relevanten Konsequenzen dieses Szenarios einer verlängerten Lebensspanne dann gewissermaßen überdeutlich sichtbar werden, wenn man so ein vergleichsweise exzessives Lebensverlängerungsszenario diskutiert. Also das fungiert für mich gewissermaßen methodisch wie so eine Art Vergrößerungsglas. Ja. Ich kann dann bestimmte, oder glaube, dass man bestimmte Effekte plakativer sichtbar machen kann bei so einem radikalen Szenario. Ich bin aber der Überzeugung, dass diese Konsequenzen, die ich dann ausbuchstabiere anhand dieses Szenarios der verdoppelten Lebensspannen, gewissermaßen, wenn Sie so wollen, abwärtskompatibel sind, also logisch abwärtskompatibel, also dass sie sich übertragen lassen auf bescheidenere und somit dann auch realistischere Zukunftsszenarien der Lebensverlängerung.
Das heißt also konkret, also eine Lebensspanne von 140 bis 180 Jahre im Durchschnitt, es können auch 200 sein, es können aber auch weniger sein. Also das wäre sozusagen das, was möglich ist in Ihrem Buch halt und was Sie auch diskutieren. Aber welche Probleme bringt denn die Inbesitznahme von mehr Zeit denn tatsächlich mit sich für den Menschen?
Ja, die Frage ist jetzt natürlich nicht in einem Satz zu beantworten, weil man furchtbar viele Differenzierung, glaube ich, einführen muss, oder zumindest war, kam ich nicht umhin zu glauben, ich müsse sie einführen, und deswegen ist das Buch ja auch so schrecklich umfangreich geworden. Also man muss natürlich zunächst mal, glaube ich, so etwas wie Fragen des individuellen Interesses und des individuellen Wohlergehens und mögliche Probleme, die sich für das individuelle Glück ergeben, auf der einen Seite diskutieren, und eine ganz andere Debatte ist die Frage nach gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen, gesamtgesellschaftlichen Problemen, die sich ergeben, wenn Menschen sehr viel länger am Leben bleiben als heute, vielleicht auch gesamtgesellschaftlichen Vorteilen, die das haben könnte. Und drittens muss man dann eben auch die moralphilosophischen Aspekte der Sache diskutieren. Also ein Problem, das Sie ja schon angesprochen haben, das sehr relevant ist, ist natürlich das Problem der Gerechtigkeit, also der gerechten Verteilung des Zugangs zu möglichen effektiven Anti-Aging-Therapien, die in der Zukunft dann eventuell verfügbar sein könnten. Also jetzt habe ich noch gar nicht die Frage beantwortet, welche Probleme ich da sehe, sondern einfach erstmal nur versucht aufzuschlüsseln, in welche unterschiedlichen Bereiche die verschiedenen Probleme fallen, die man reflektieren muss. Und ich würde vielleicht jetzt diesen Sermon damit schließen, dass ich betone, dass es mir in dem Buch darum ging, vor allem auch die möglichen positiven Aspekte einer Verlängerung der heutigen Lebensspanne herauszuarbeiten und herauszustellen und nicht sozusagen sofort mit den Problemen zu beginnen, weil in bereits existierenden Publikationen zu diesem Thema der Tenor eigentlich eher tendenziell der ist, dass man zunächst mal sagt, um Gottes Willen, was würde uns das alles für Probleme bescheren? Also ich antworte gerne noch auf die Frage nach den Problemen. Ich sehe auch eine ganze Reihe von Problemen, aber ich würde vielleicht, wenn ich die Gelegenheit habe, gerne mit den positiven Aspekten dann irgendwann auch beginnen.
Also ich will Sie gar nicht unterbrechen, sondern auffordern, da jetzt noch weiter zu differenzieren. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann zitieren Sie zum Beispiel Marx und Engels, wenn es darum geht, relativ undifferenzierte Glücksmomente allgemeiner Art in die Zukunft zu projizieren. Also durch irgendeine Umstände wird die Welt meinetwegen sozialistischer und kommunistischer, und dadurch steigert sich ein allgemeines Wohl. Wenn ich das richtig gelesen habe, bei Ihnen sind Sie relativ unzufrieden mit solchen sehr undifferenzierten Aussagen und versuchen das runterzubrechen. Aber es geht, wie Sie eben gesagt haben, zum Teil darum, auch herauszufinden, ist eine Lebensverlängerung im Blick auf das allgemeine Wohl irgendwie sinnvoll zu wünschen. Das andere, was glaube ich, also was mir zumindest mich eher angesprochen hat, ist natürlich die Frage, soll man es sich selber wünschen? Soll man sich selber eine Lebensverlängerung wünschen? Und da muss ich sagen, ist das, das Buch wirklich, das ja insgesamt einen sehr schönen Stil hat und sehr reflektiert daherkommt, auch wenn es sich manchmal in notwendiger Weise auch im Referat der Schriften sehr komplizierte sprachliche Sätze versteigt, bleibt es immer realistisch, wie man ja eben auch schon merkte, dass es dem Autor darum geht. Und es gibt aber da zum Beispiel so ein schönes Konzept des eunarrativen Lebens. Und das würde ich Sie bitten, noch mal kurz zu erläutern. Wenn ich mich recht erinnere, kommt in diesem Kapitel das Beispiel vor, wo die Unterschiede liegen zwischen zwei Ehen. Die eine Ehe ist, also nach 10 Jahren Streit wird sie geschieden und man verheiratet sich neu und lebt glücklich. Und die andere Ehe, nach 10 Jahren Streit, einigen sich und finden die Streitenden zu einem neuen Verhältnis zueinander und leben glücklich. Was ist der Unterschied?
Würden Sie mir gestatten, etwas weiter auszuholen bei der Antwort, weil ich dann anknüpfen kann nochmal an die Frage von zuvor. Also ich glaube, ein Grund, warum es so schwierig ist, eine einfache Antwort auf die Frage zu geben, ob wir uns ein längeres Leben tatsächlich individuell wünschen sollen oder nicht, hängt damit zusammen, dass man die allgemeine Frage beantworten muss, was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen individuellem Wohlergehen und Dauer des Lebens? Welche systematischen Zusammenhänge bestehen da eigentlich? Oder etwas salopper ausgedrückt, was ist das Verhältnis von Zeit und Glück? Und die Antwort ist deshalb schwierig, weil man sehr unterschiedliche Dimensionen des individuellen Wohlergehens voneinander unterscheiden kann und unterscheiden muss, wie ich meine, gerade im Zusammenhang dieser Thematik unterscheiden muss. Und das hat zunächst mal den Effekt, dass in manchen dieser Dimensionen ein verlängertes Leben für den Einzelnen eine attraktive Perspektive sein kann, in anderen aber auch nicht. So, jetzt ist eine dieser, ich habe insgesamt da vier Dimensionen menschlichen Wohlergehens auseinanderklamösert. Das hat aber keinen Vollständigkeitsanspruch. Wahrscheinlich lassen sich da auch noch weitere benennen. Aber eine dieser vier Dimensionen ist die Dimension dessen, was ich als Eunarrativität in dem Buch betitelt habe, mit einem zugegebenermaßen etwas monströsen lateinisch-griechischen Kunstterminus. Und zwar dient dieser Ausdruck dazu, eine These zu betiteln, die in akademischen Debatten über menschliche Lebensqualität relativ stark verbreitet ist seit einigen Jahrzehnten, nämlich die These, dass es für die Qualität eines menschlichen Lebens ganz entscheidend ist, ob die erzählbare Geschichte dieses Lebens eine gute Lebensgeschichte ist oder nicht. Deswegen Eunarrativität, um diesen eudaimonistischen Bezug, dass es sich um eine gute Lebensgeschichte handelt, herauszustreichen, und Narrativität eben um diese erzählerische Dimension im Selbstverhältnis zum eigenen Leben hervorzuheben. Jetzt gibt es Leute, die behaupten, ein entscheidendes Kriterium für die, sagen wir mal, narrative Stimmigkeit einer Lebensgeschichte bestehe darin, dass das Leben in einem in einem angemessenen Grade eine kohärente Erzählung bildet. Also nicht zu viele innere Brüche enthält, könnte man vielleicht sagen. Je kohärenter das Leben, desto besser ist es sozusagen für die Person, die lebt, wird manchmal behauptet oder jedenfalls suggeriert. Ich mache mir diese These aber nicht zu eigen in dem Buch.
Nein, Sie plädieren auch für den Professor, der im Anschluss Maler wird oder Jazzmusiker.
Genau, oder Kinderclown, ja, also ein bisschen mehr Vielfalt. Und Brüche im Leben halte ich für nicht von vornherein für ein eudaimonistisches Desaster. Aber David Velleman, das ist ein Philosoph, der dieses Kriterium der narrativen Kohärenz zwar nicht sehr explizit formuliert, aber in dessen Texten das eine Rolle spielt, der bringt eben dieses Beispiel von diesen beiden Ehen, um zu illustrieren, dass seiner Meinung nach das Leben derjenigen Person, bei der im Anschluss an ein fürchterliches Ehedrama, die betreffen sich dann zusammen, raufen und die Ehe weiterführen, unter dem Gesichtspunkt der narrativen Kohärenz dieses Leben vorzuziehen ist, dem Fall, wo nach einer 10-jährigen Katastrophenehe dann eine Scheidung erfolgt und beide Parteien irgendwie ein neues Leben beginnen. Und ich halte das für nicht sehr plausibel, wie man gerade anhand dieses Beispiels vielleicht sehen kann. Aber die Idee ist tatsächlich, dass nicht all things considered, aber jedenfalls unter dem Aspekt der narrativen Einheit des Lebens betrachtet, das Leben, das wo sozusagen die erste Ehe oder die Ehe nicht an einer Sackgasse endet, sondern am Ende dann doch weitergeführt wird, eben vorzuziehen sei. Aber ich diskutiere das und problematisiere das und letztlich komme ich zu dem Schluss, dass ein so material verstandenes Kriterium der narrativen Kohärenz, das behauptet, dass also bestimmte materiale Lebensinhalte und Lebensweisen und Lebensstile über die Zeit hinweg kohärent erhalten werden sollten, das weise ich eigentlich eher zurück. Also das leuchtet mir philosophisch nicht ein.
nochmal an der Stelle nachgefragt, weil die anderen Beispiele, die Sie bringen, um das abzumessen, was überhaupt in Frage kommt zur Beurteilung der Frage, ob für einen selbst ein verlängertes Leben wünschbar ist, das sind ja dann solche auch Mengenangaben, also wie viele Erlebnisse ich noch haben kann und so ähnlich. Aber mich würde eher interessieren, also ich habe gerade nachgeguckt, also der Fontenelle ist tatsächlich 100 Jahre alt geworden, ja, der ist 1757 gestorben und es gibt diese berühmte Geschichte, dass er kurz vorher gefragt worden ist, wie er sich so fühlt, ja, und dann sagt er, j'éprouve une certaine difficulté d'être. Ich fühle mich leicht am Nichtsein oder so, ja. Das hat dann Cocteau zum Titel seiner Autobiografie gemacht, daher kannte ich das. Wie weit berücksichtigen Sie oder wie weit, an welcher Stelle kommt das Argument, wie ich selber über mein Leben urteile, hinein? Auch im Blick darauf, Sie haben da andere Beispiele wie der selbstzufriedene Mönch, der nicht an morgen denkt, oder die Kranken, die sozusagen kurzfristig, denen es kurzfristig so schlecht geht, dass sie sich eigentlich kein Leben weiter wünschen und so. Sie haben mehrere solche Beispiele. An welcher systematischen Stelle spielt das bei Ihnen eine Rolle?
Also die urteilende Perspektive auf das eigene Leben spielt eine ganz zentrale Rolle, glaube ich, bei jener Dimension des Wohlergehens, die wir so alterssprachlich mit dem Begriff des glücklichen Lebens betiteln. Und dabei geht es allerdings tatsächlich dann auch um so etwas wie eine eudaimonistische Beurteilung, also ein Urteil, das jemand selbst über das Gelingen oder die Qualität seines eigenen Lebens fällt, anders als in dem Zitat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wo das Urteil ja sozusagen nicht die Qualität des gerade zu Ende gehenden Lebens betrifft, sondern nur die Nähe zum Tod. Ich denke also, dass die Dimension des Lebensglücks sich von anderen Aspekten unseres Wohlergehens dadurch auszeichnet, dass tatsächlich diese reflexive Komponente darin enthalten ist, also die Beurteilung des eigenen Lebens als gut oder als gelingend, und zwar sowohl antizipierend, also prospektiv, als auch retrospektiv. Ein glückliches Leben, so würde ich vorschlagen, diesen Begriff jetzt zu rekonstruieren, zeichnet sich dadurch aus, dass wir im Vollzug des Lebens zu verschiedenen Zeitpunkten des Lebens jeweils zurückblickend und vorausblickend den Gang des Lebens im Ganzen als gelingend oder bereits gelungen oder voraussichtlich noch weiterhin gelingend beurteilen. Und da ist also sozusagen diese urteilende Perspektive auf das eigene Leben ganz relevant.
Sie, ja. Also es unterscheidet sich ja ein bisschen von der aristotelischen Position, die ja sagt, also ich kann erst sozusagen vom Lebensende her zurückblickend auf mein Leben überhaupt sagen, also ob es ein erfülltes, gelungenes oder glückliches gewesen sei. Nun fragt sich allerdings, also um den Bezug wieder zum Buchthema herzustellen, wiefern kann dann eine Verlängerung oder Verkürzung des Lebens, wenn das sowieso entweder prospektiv oder retrospektiv immer wieder eine Neugeschichte erzählt werden kann, wie kann sich das dann auswirken auf mein Konzept von Glücklichsein oder meine Selbstnarration darüber? Wie spielt da Zeit, also Zeit und Glück, wie ist dieses Verhältnis nun?
Also ich gebe da unterschiedliche Antworten auf diese beiden Teilfragen, wie es sich auf das Glück auswirkt und wie es sich auf diese narrative Dimension des Lebens auswirkt. Aber wir waren ja jetzt zunächst beim Glück. Also eine These des Buchs ist tatsächlich, dass ein signifikant verlängertes Leben uns voraussichtlich nicht glücklicher machen würde. Also es würde nicht zu einem glücklicheren Leben führen. Und zwar deshalb, weil dieses Urteil über das Gelingen des Lebens oder das Urteil darüber, wie günstig jeweils das eigene Leben verläuft, systematisch abhängig ist bei uns allen von den Erwartungen und den Ansprüchen, die wir an die Qualität unseres Lebens richten. Und diese Erwartungen und Ansprüche, die kovariieren normalerweise, oder sollten das jedenfalls bis zu einem gewissen Grade vernünftigerweise tun, mit den realistischen Möglichkeiten der Lebensgestaltung, die wir haben. Und selbst wenn es nun so ist, wie ich glaube, dass es der Fall ist, dass ein längeres Leben die Chance bietet, in einer Reihe anderer Dimensionen des Wohlergehens besser abzuschneiden als in einem kürzeren Leben, würden sich dementsprechend natürlich die Ansprüche und die Erwartungen, die der Einzelne an dieses eudaimonistische Abschneiden richtet, dann auch entsprechend nach oben verschieben. Also man kann das so ganz gut auf eine Formel bringen, die Schopenhauer, glaube ich, mal gewählt hat. Das Glück ist ein Bruch, bei dem die Güter im Zähler und die Ansprüche im Nenner stehen. Und zwar wachsen in einem bestimmten Sinne, wächst die Menge der lohnenden Lebensinhalte an, unter geeigneten äußeren Rahmenbedingungen bei einem längeren Leben. Beispielsweise wächst die Menge der lohnenden Lebensinhalte an, aber und damit die Menge der Güter, aber die Ansprüche werden sich entsprechend verändern. Also insofern glaube ich, dass das Glück nicht zu den Aspekten unseres Wohlergehens gehört, die durch eine Ausweitung der Lebensspanne gefördert werden. Und trotzdem glaube ich, dass es sich lohnt, unter geeigneten Rahmenbedingungen länger zu leben, weil ich zwar nicht mit Nietzsche sagen würde, Glück ist überhaupt nicht wichtig oder nur für die Engländer wichtig, aber ich würde denken, dass ein bisschen eine Integration von anderen Aspekten von Aristoteles Nachdenken über menschliches Wohlergehen uns zeigen kann, dass diese subjektive Dimension des Lebensglücks nicht das Einzige ist, was menschliches Wohlergehen ausmacht. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn uns ein längeres Leben nicht auch noch glücklicher macht.
Nur noch eine kurze Nachfrage. Trotzdem kommen Sie zu dem überraschenden Ergebnis, dass sowohl der Verzicht als auch der Nichtverzicht auf die Lebensverlängerung rationale Haltungen sind. Mhm. Sind wir dann nach dem ersten Teil dann wieder so schlau wie zuvor? Oder wie würden Sie diesen Dreh dann begründen?
Ich kann nachvollziehen, dass das irritierend wirken kann. Das hängt damit zusammen, dass ich versuche, zwei Fragen analytisch sehr scharf voneinander zu unterscheiden in diesem ersten Teil des Buchs. Auf der einen Seite die Frage, welche Chance zur Steigerung der Qualität eines humanen Lebensganzen würde mehr Zeit uns bieten. Und zum anderen die Frage, ist es eo ipso rational geboten, diese gegebenenfalls bestehende Chance zur, wenn man so will, Optimierung der eudaimonistischen Qualität des eigenen Lebens auch immer anzustreben. Und ich will eigentlich nur darauf hinweisen, dass es sozusagen ein logischer Kurzschluss wäre, von einer positiven Antwort auf die erste Teilfrage umstandslos überzugehen zu einer positiven Antwort auf die zweite Teilfrage, weil erst noch die Frage beantwortet werden muss, ob es denn immer klugheitsethisch oder prudenziell geboten ist, seine eigene eudaimonistische Situation maximal zu verbessern. Wir sind natürlich es gewohnt, so zu denken, aufgrund der Rationalitätsnormen, die unser gesamtes ökonomisches Denken durchherrschen, dass es für den Einzelnen immer geboten und gefordert ist, bei Strafe der Irrationalität seine Situation so gut wie möglich zu gestalten, sein eigenes Wohlergehen, soweit es geht, zu maximieren. Und darüber muss man erst nochmal philosophisch nachdenken. Man muss darüber nachdenken, ob es nicht auch so etwas gibt wie vernünftige Standards der rationalen Genügsamkeit. Und wenn es die gibt, ob die nicht auch sinnvollerweise mit Blick auf ein solches Szenario der biotechnischen Lebensverlängerung angewandt werden können. Und wenn sie sich anwenden ließen, dann allerdings, glaube ich tatsächlich, hätte der Einzelne den souveränen Freiheitsspielraum zu sagen, für mich ist es genug, wie es ist. Man könnte ihm da nicht vorwerfen, dass das einfach schlicht irrational sei. Und umgekehrt wird man auch demjenigen, der sagt, ja, ich möchte für mich diese Chance wahrnehmen, mein Leben erfüllter und runder und differenzierter und vielgestaltiger zu leben, dem wird man auch nicht vorwerfen können, dass er seinerseits nun irrational ist und irgendeiner irrationalen Optimierungswut folgt. Also das wollte ich sozusagen vermeiden, auch wenn ich zugebe, dass das dann eine etwas schwache Position ist, weil ich dann am Ende verschiedene Optionen einfach für gleichermaßen akzeptabel halte. Aber es scheint mir trotzdem irgendwie philosophisch an der Stelle geboten.
Also ist auf alle Fälle natürlich ein kluger Schachzug. Man hat dann keine Feinde, weil man allen Recht gibt, weil man die sozusagen Extreme mäßigend sozusagen nebeneinander stellt. Vielleicht ist das der gute Moment, nochmal zu fragen, wie Sie zu diesem Thema und diesem Buch gekommen sind und auch, wie eigentlich der Kreis derjenigen ist, mit dem Sie da diskutieren. Ich frage das deswegen, weil ich das nicht gut kenne, weil ich aus den Fußnoten sehe, dass es eine sehr stark also englischsprachige Diskussion ist und weil ich auch nachfragen möchte, warum Sie sozusagen die Literatur, die Filme und die Kunst und so weiter, also das, was es da so gibt, auch Fiktionen über das Altern und so weiter, eher draußen gelassen haben. Sie sagen das an einer Stelle ganz explizit und das klingt mir so, wie wenn die, die das täten, sozusagen das aus Schwachheit der Argumente täten oder so. Das wollte ich nochmal genauer wissen. Weswegen ich frage ist, weil ich mal den Ort der philosophischen Diskussion eigentlich von Ihnen beschrieben haben möchte, in dem Sie sich da bewegen. Wie groß ist das Feld? Mit wie vielen Leuten redet man da?
Also vielleicht sage ich zunächst kurz was zu der Literatur und den Filmen. Ich streife das Thema und verabschiede es dann wieder ganz schnell, aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass Literatur und Film nichts beizutragen hätten zur Beantwortung vielleicht unter anderem gerade solcher Fragen, die ich mich nicht endgültig zu beantworten traue in dem Buch. Im Gegenteil, also meine Vermutung ist eher, dass bestimmte Abwägungsprobleme, also etwa die Frage, wenn man so verschiedene Dimensionen des individuellen Wohlergehens voneinander unterscheidet, also das Glück, die Stimmigkeit der Lebensgeschichte, die Erfülltheit der Bandbreite der Aktivierung und Verwirklichung eigener Potenziale und Kräfte und schließlich vielleicht auch noch einfach das sich aufsummierende Ganze von glücklichen Momenten. Also wenn man solche verschiedenen Dimensionen des Wohlergehens auseinanderhält, dann bleibt am Ende die Frage, wie sind die denn im Verhältnis zueinander zu gewichten? Was ist denn jetzt besonders wichtig? Sind die alle gleich wichtig? Ist denn nicht das Glück zum Beispiel doch das Wichtigste? Also ich habe ja vorhin gesagt, ein längeres Leben würde uns zwar nicht essentiell glücklicher machen, aber es macht überhaupt nichts, weil es ja noch andere Dimensionen des Wohlergehens gibt, in dem mehr Zeit uns vielleicht doch Vorteile verschafft. Ich glaube, dass man diese Abwägungsfragen mit begrifflichen Argumenten nicht befriedigend lösen kann. Und vermute, dass tatsächlich die erzählende Literatur hier eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Also in dem Szenarien uns vor Augen geführt werden von verlängerten Lebensspannen, wo sich dann zeigen muss, inwiefern es sich tatsächlich lohnt, in der einen oder anderen Dimension des Wohlergehens da vielleicht zu profitieren. Aber ich selber habe mir jetzt sozusagen einfach sowohl zeitlich als auch vom Umfang des Buches her nicht auch noch zutrauen wollen, diese Diskussion einzubauen. Glaube auch, dass ich das wahrscheinlich kompetenterweise nicht gut machen könnte. Also das war aber jetzt nur der eine Punkt. Der Anlass des Ganzen war, dass ich eigentlich ursprünglich mal so die Idee hatte, es müsste doch sowas auch geben können wie eine analytische Form der Existenzphilosophie. Also es gibt die große Tradition der Existenzphilosophie und es gibt die bedeutende Strömung der analytischen Philosophie, aber irgendwie wenig Autoren, die versucht haben, Fragen der Existenzphilosophie mit analytischen Mitteln zu bearbeiten. Also Thomas Nagel ist vielleicht so jemand, der das ansatzweise gemacht hat, was ich auch sehr beeindruckend finde. Und es gibt übrigens neuerdings ein ganz tolles Buch von der Marianne Kreulz, ist auch bei Surkamp erschienen, über den vermeintlichen Wert der Unsterblichkeit. Das ist nur ein Taschenbuch, also kann ich sehr empfehlen. Das ist sehr scharfsinnig. Das ist nur 200 Seiten dick. Das hat den Untertitel Versuch einer analytischen Existenzphilosophie. Das geht ein bisschen in die Richtung, die mir da auch mal vorgeschwebt hat ursprünglich. Ich wollte mich dann so mit diesen ganz großen Fragen der Existenzphilosophie aus analytischer Perspektive auseinandersetzen. Also vor allem, welche Bedeutung hat die Endlichkeit als solche und der Tod als solcher für uns? Und bin dann aber im Rahmen der konkreteren Überlegungen, wie ich vorgehe, so ein bisschen davon wieder abgelenkt worden, weil ich dann eben erfahren habe, dass es da im Bereich der Biowissenschaften tatsächlich diese sehr realen Bestrebungen gibt, das Altern möglicherweise in Zukunft zu verlangsamen und dachte dann, dass der Zuschnitt auf diese speziellen Fragestellungen für mich vielleicht insofern attraktiver sein könnte, als der Anwendungsbezug noch ein bisschen deutlicher wäre, als jetzt nur bei so abstrakten existenzphilosophischen Überlegungen zu bleiben. Also das, so bin ich da irgendwie reingeraten. Also man gerät ja irgendwie sowieso in philosophische Fragen rein und wenn man eine Qualifikationsschrift abfassen muss, dann gibt es ja auch noch so ein paar andere Kontingenzen und Druckfaktoren, die einen dann mal in die eine oder andere Richtung treiben. Also so kam das zustande. So ein bisschen grundsätzliches Interesse an existenzphilosophischen Fragen und ein paar kontingente Umstände.
Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass das auch ein relativ neues Thema ist innerhalb der analytischen Philosophie? Und wenn Sie jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eingangs gesagt haben, dass Sie durchaus glauben, dass Abwägungsfragen eigentlich fast weniger im eigentlich philosophischen Rahmen behandelt werden können, sondern diesen übersteigen, dann bedeutet das auch eine Grenze dieser philosophischen Arbeit?
Ja, was würde ich sagen? Also ich möchte nicht sagen, dass alle Abwägungsfragen, vor allem nicht alle ethisch relevanten Abwägungsfragen, unentscheidbar sind im Rahmen der Philosophie und speziell im Rahmen der, im Kontext der analytischen Philosophie. Das wollte ich nicht sagen, sondern ich wollte nur sagen, dass diese grundsätzlichen Gewichtungsfragen innerhalb einer Theorie des guten Lebens, auf die ich da gestoßen bin im Rahmen meiner Überlegungen, dass ich von speziell von diesen Fragen glaube, dass sie ein besonders guter Kandidat sind, um auch mit literarischen Mitteln bearbeitet werden zu können. Vielleicht sogar so, dass einige dieser Fragen nur mit literarischen Mitteln befriedigend gelöst werden können. Aber ich möchte nicht behaupten, dass generell Abwägungsprobleme, also etwa im Bereich ethischer Konflikte, mit literarischen Mitteln besser gelöst werden können als mit analytischen.
Ich weiß nicht, ob wir auf den letzten Teil nochmal zu sprechen kommen, wenn jetzt weniger die Philosophen ihr Auseinandersetzungspunkt sind, sondern diese Anti-Aging Bewegung oder Gruppe. Und da gibt es für mich völlig neu viele überraschende Überlegungen. Zum Beispiel, dass dann, wenn das Altern tatsächlich aufgeschoben würde und wir alle länger lebten und Frauen Kinder kriegen könnten, auch in höherem Alter, dann gibt es Fragen der Gerechtigkeit einerseits, weil für wen ist diese sozusagen lebensverlängernde Technik sozusagen zuständig. Da habe ich einen Film dazu gesehen, aber das wollen wir jetzt nicht darüber diskutieren. Und dann gibt es auch also Überlegungen der Plausibilitätsabwägung oder der Wahrscheinlichkeitsentwicklung. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, welche sozusagen mit welchen Argumenten Sie da umgehen?
Also bei dem Gerechtigkeitsproblem geht es natürlich zunächst mal darum, der Intuition, die, glaube ich, sehr stark ist und sehr weit verbreitet ist, gerecht zu werden, in der Theorie gerecht zu werden, dass eine Situation, in der manche Menschen jetzt nicht etwa doppelt so viel verdienen wie andere, sondern doppelt so lange leben können wie andere, als ultimative Ungerechtigkeit von uns empfunden würde. Und die Frage ist jetzt, wie bringt man diese starke Intuition philosophisch klar auf den Begriff und im Lichte von welchen genauen Gerechtigkeitsprinzipien lässt sie sich begründen. Das habe ich versucht in dem relativ langen sechsten Kapitel des Buchs. Und die Diskussion wird deswegen unter anderem dann auch recht kompliziert, weil, wie mir scheint, man konkurrierende Ansätze in der Gerechtigkeitstheorie, also sowohl sogenannte egalitaristische Ansätze, die Gleichheit einen zentralen Wert zusprechen, als auch nicht egalitaristische sogenannte Schwellenkonzeptionen der Gerechtigkeit, die kann man gleichermaßen ausschlachten, um diese Intuition, die ich da beschrieben habe, zu begründen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass diese Beispielsphäre ungleicher Lebensspannen auch einen interessanten Stolperstein vielleicht bildet für einen Ansatz, der jetzt die Gleichheit eher zurückfahren möchte in der Gerechtigkeitstheorie, also für diese sogenannte humanistische Schwellenkonzeption, so dass es also in diesem Teil des Buchs nicht nur darum geht, jetzt existierende gerechtigkeitstheoretische Paradigmen einfach anzuwenden auf so eine neuartige Beispielsphäre, sondern diese Frische der Beispielsphäre auch zu nutzen, um ein Stück moralische also ein Stück philosophische Prinzipienethik nochmal zu machen und konkurrierende gerechtigkeitstheoretische Intuitionen anhand dieser Beispielsphäre zu testen, nochmal neu zu testen. Also die Beispielsphäre ist eben deshalb frisch, weil der größte Teil der gerechtigkeitstheoretischen Diskussion bisher sich eigentlich auf das Feld ökonomischer Ungleichheit immer bezogen hat. Aber die Ungleichheit von Zeit, die ungleiche Verteilung von Lebenszeit ist bisher kaum in den Blick gekommen. Und deswegen nutze ich das sozusagen da auch in dem Zusammenhang. Das war jetzt aber noch keine Antwort auf die Frage nach den Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. Soll ich dazu auch noch kurz was sagen? Oder? Ich bin nicht ganz sicher, ob es interessant genug ist. Vielleicht fragen Sie einfach erst noch mal
vielleicht
weiter.
Vielleicht können wir noch mal zwei Begriffe klären, und zwar die egalistische oder egalitaristische Position und die nicht-egalitaristische oder diese Schwellenkonzeption. Was unterscheidet die bezogen auf dieses Thema der Lebensspanne? Was sind da die Prämissen und wohin führen die sozusagen? Und dann vielleicht noch in dem Zusammenhang, weil wir ein Beispiel gesucht haben, Sie haben so ein hübsches Wort geprägt von der Beverly Hills-Falle. Vielleicht können Sie das ja gleich noch mit reinbringen.
Ja, also letzteres habe ich nicht geprägt, sondern das ist irgendwie eine Standard Term geworden. Also die Egalitaristen, die sagen ja, dass die Verteilung von Vorteilen und Nachteilen, von Kosten und Nutzen nach Möglichkeit gleich sein sollte und da, wo Gleichheit nicht realisiert werden kann, soll eben mindestens eine tendenzielle Angleichung nach oben stattfinden. Das Lager der humanistischen Schwellenkonzeption sagt, dass Gleichheit für Gerechtigkeit überhaupt keine Rolle spielt, sondern ganz andere Dinge. Also zum Beispiel, dass alle Menschen ein gutes Leben leben können. Und dazu gehören dann solche Dinge etwa auch wie nicht diskriminiert zu werden vielleicht. Und die Herausforderung für die Gerechtigkeitstheorie jetzt bei diesem Exempel der ungleichen Lebensspannen besteht darin, dass auf der einen Seite das offensichtlich für aus egalitaristischer Perspektive ganz leicht zu begründen scheint, warum ungleiche Lebensspannen ungerecht sind. Wenn nämlich es zutrifft, dass ein längeres Leben zumindest eine gute Chance bietet, die Qualität, die Gesamtqualität des eigenen Lebens auch zu steigern, dann gehen natürlich mit ungleich verteilter Lebenszeit ungleiche Chancen, Wohlergehen zu erzielen einher. Also insofern hat der Egalitarist da zunächst mal nicht so große Probleme, diese Anfangsintuition, dass ungleich verteilte Lebenszeit die ultimative Ungerechtigkeit wäre, zu erklären im Rahmen seiner Theorie. Aber ein gewisses Problem hat so ein Schwellentheoretiker, weil nicht ganz klar ist, ob ein Leben, das länger währt als unsere bisherige naturwüchsige Lebensspanne, ob das sozusagen immer noch, also man kann sicherlich nicht sagen, dass das erforderlich ist, um ein gutes menschliches Leben zu leben, denn dann wäre im Umkehrschluss, müsste man daraus ja folgern, dass kein Mensch bisher ein gutes menschliches Leben gelebt hat und das wäre offensichtlich absurd. Deswegen gibt es ein gewisses Problem, genau zu erklären, worin eigentlich die Ungerechtigkeit bestünde, wenn einige Menschen die naturwüchsige Lebensspanne voll durchleben und ein Teil der Menschen noch was draufgesattelt bekommt. Also man kann nicht so leicht sagen, dass diejenigen, die dann zu den relativ gesehen Kurzlebigen fühlen, etwa in ihrem menschenwürdigen oder menschengemäßen Leben so stark beschädigt sind, dass das aus anti-egalitaristischer Sicht dann ein Gerechtigkeitsproblem aufwerfen würde. Ich schlage trotzdem ein paar Wege vor, wie man das versuchen kann, im Rahmen einer solchen nicht-egalitaristischen Theorie dann doch zu erklären, aber es ist zunächst mal schwierig. Also das Exempel ungleicher Lebensspannen, das bildet so eine Art Elchtest für die gerechtigkeitstheoretische Debatte, meiner Meinung nach.
Und können Sie mir jetzt noch helfen mit diesem Beispiel, mit dieser Lebensverlängerung und mit der Generationenungerechtigkeit, ich weiß nicht, der Kurzlebigen gegen die Langlebigen, ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf.
Also aus egalitaristischer Sicht ist es ja, wie ich versucht habe auszuführen, relativ einfach, solange man von der Prämisse ausgeht, dass mehr Zeit zusätzliche Chancen bedeutet, Wohlergehen zu erzielen.
Ich meine jetzt das Beispiel mit den Frauen, deren gebärfähiges Alter verlängert wird und die dann ein Kind bekommen. Und
Also das ist eigentlich ein Problem, das nicht direkt die Gerechtigkeitstheorie betrifft, sondern eher die Frage, welche gesamtgesellschaftlichen Vor- und Nachteile würde denn eine Ausweitung unserer gegenwärtigen Lebensspanne mit sich bringen. Und da liegt es natürlich irgendwie auf der Hand, dass man sagt, also das Problem der Überbevölkerung, was uns ja eh schon auf dieser Erde auf den Nägeln brennt, das würde ja vermutlich ziemlich dramatisch verschärft, wenn nicht wie heute irgendwie 3 oder 4 Generationen gleichzeitig am Leben wären, sondern sagen wir mal 7 oder 8, wenn wir jetzt von diesem Szenario der verdoppelten Lebensspannen ausgingen. Das heißt, man müsste dem irgendwie entgegensteuern, natürlich mit einer verstärkten Politik der Geburtenkontrolle. Und das wiederum würde einen Freiheitsverlust innerhalb der Gesellschaft mit sich bringen. Das diskutiere ich allerdings nur an, also benenne ich eigentlich nur als ein Problem, das man weiter verfolgen müsste. Das mache ich aber in dem Buch dann nicht mehr.
Aber ist das ein für Sie typisches Argument, dass Sie sozusagen eine philosophisch abstrakte Diskussion oder eine theoretisch abstrakte Diskussion dann realistisch machen und versuchen, realistische sozusagen Kontexte herzustellen und die dann sozusagen zu übertragen, also auch die Kontextbedingungen zu evaluieren, wie in diesem Falle die Überbevölkerung, die ja in dem ursprünglichen Argument soll man das Leben verlängern, gar nicht drin ist. Also ist das ein, ich will nicht sagen Trick von Ihnen, aber ist das sozusagen das Verfahren von Ihnen, dass Sie die Argumente sozusagen versuchen, möglichst ausführlich zu machen, um sie dann zu diskutieren? Ich will nicht, dass mir das gefallen hat.
Nein, ich zögere nur, dem zuzustimmen, die Idee, dass es ein gutes philosophisches Verfahren wäre, die Argumente erstmal möglichst ausführlich zu machen, um sie dann zu diskutieren, also in der Reihenfolge. Ich wünschte, ich hätte es weniger ausführlich zum Teil gemacht.
Ja, Ihre Leser sind dabei Ihnen. Ja. Also, Sie schreiben im Schlusswort, leider sei das Buch so lang geworden. Das muss doch mit irgendeiner sozusagen, weil man empfindet, es ist lang und langwierig, aber es ist jetzt nicht also es ist im guten Sinne umständlich, ja. Aber das muss doch einen Sinn haben, dass Sie auch nicht vermocht haben, sagen wir mal, es zu kürzen.
Also ich komme ja aus der Frankfurter Philosophie und da spielt ja das Kriterium vor allem des performativen Widerspruchs eine wichtige Rolle. Das kann man ja auch umdrehen und von performativer Konsistenz sprechen. Also wer sich für mehr Lebenszeit ausspricht, der darf sich vielleicht auch für mehr Lesezeit und mehr Schreibzeit aussprechen. Das ist zumindest performativ konsistent. Aber das war jetzt nicht der ernst gemeinte Teil der Antwort. Nein, es hat tatsächlich ein bisschen zu tun mit dem methodischen Ansatz, den Sie skizziert haben. Ich habe bemerkt beim Nachdenken über dieses Thema, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema tatsächlich an ganz verschiedenen Stellen gewissermaßen in 2 Richtungen hin philosophisch wirksam wird oder wirksam werden kann. Auf der einen Seite gibt es eine Bewegung von etablierten ethischen, gerechtigkeitstheoretischen, auf die Ethik des guten Lebens bezogenen Gedanken. Die Anwendung dieser Gedanken auf dieses konkrete und neuartige Szenario der Lebensverlängerung. Und gleichzeitig entfaltet die Thematik aber auch immer wieder sowas wie logische Rückstoßeffekte. Einen davon habe ich gerade schon skizziert im Bereich der Gerechtigkeitstheorie. Das ist mir aber dummerweise an einigen anderen Stellen in dem Buch auch noch passiert. Also eben zum Beispiel im Bereich der Theorie des guten Lebens. Also ich sah mich gezwungen, durch den Versuch zu klären, welcher systematische Zusammenhang zwischen Lebensdauer und Lebensqualität eigentlich besteht, dieses Problem der Gewichtung dieser unterschiedlichen Dimensionen menschlichen Wohlergehens zum Beispiel ernst zu nehmen. Und mir schien also eben auch da, hat diese Auseinandersetzung mit diesem Szenario verlängerter Lebensspannen den Effekt, dass man gezwungen wird, grundsätzliche Fragen der Theorie des guten Lebens nochmal neu zu stellen oder vielleicht etwas anders zu stellen als bisher. Ein drittes Beispiel ist das Problem der Pflicht, Leben zu retten, eine in unserer Kultur tief verankerte Pflicht. Und jetzt kann man in gewisser Weise die Existenz dieser Pflicht heranziehen, um zu fordern, dass Menschen lebensverlängernde Therapien zur Verfügung gestellt werden müssen, weil das vielleicht in einem gewissen Sinne nichts anderes ist als eine neue Art und Weise, Leben zu retten. Aber das wirft dann nach einiger Zeit, wenn man da genauer drüber nachdenkt, die Frage auf, gibt es denn bei der Pflicht, Leben zu retten, eigentlich einen Punkt in der Dauer des bereits gelebten Lebens, wo diese Pflicht vielleicht entweder an Kraft verliert oder vielleicht verschwindet.
Sie bringen das Beispiel der 95-jährigen Dame,
genau,
die zwar ein erfülltes Leben hat, aber wahrscheinlich doch weiterleben möchte. Und ob man den Gashahn, der zufälligerweise auf ist, dann abstellen sollte. Oder der Mönch, der nicht nur ein erfülltes Leben hat, sondern sich selber den Gedanken an die Zukunft verbietet, also gar nicht an die Zukunft denkt. Und bei dem ein Gas, jetzt kommt es aus der Gesteinsspalte seiner Höhle oder so etwas, ja. Also ob man da etwas dagegen tut. Das sind diese Beispiele,
ja,
relativ absurde Beispiele, die aber logisch notwendig sind, oder?
Also leider sind in der Ethik die Beispiele manchmal schrecklich, die man konstruieren muss, um bestimmte normative Intuitionen hervorzukitzeln. In dem Fall ging es aber tatsächlich jetzt nicht um die Frage, soll man den retten oder nicht. Also es scheint mir unstrittig, dass man in beiden Fällen die Person retten muss, sondern es ging darum, um die tiefergehende Frage, ist diese Pflicht, das Leben über den Zeitpunkt oder über das Ende der naturwüchsigen Lebensspanne hinaus zu erhalten, zu gewährleisten, zu retten, zu schützen, ist die dem Prinzip, ein unbeschädigtes Menschenleben zu gewährleisten, untergeordnet oder steht sie sozusagen als Pflicht normativ nochmal auf eigenen Füßen? Und das ist zum Beispiel so eine Frage, die scheint mir, auf die stößt man vielleicht erst tatsächlich, wenn man mit diesen Beispielen sich konfrontiert von möglichen Ausweitung der Lebensspanne über das Ende unserer natürlichen Lebensspanne hinaus. Und das ist jetzt auch wieder so ein Fall von so einem logischen Rückstoßeffekt, den der Versuch, einen anwendungsethischen Diskurs zu führen, dann plötzlich zeitigt. Also es gibt dann einen logischen Rückstoß auf den moralischen Grundlagendiskurs. Also diese Rückstoßeffekte, die haben unter anderem dazu geführt, dass das Buch dann so umständlich geworden ist, wie es geworden ist.
Dennoch gut geschrieben, sehr nachvollziehbar. Wir öffnen die Diskussion ins Publikum. Wer möchte Fragen stellen oder einfach hier?
Ja, vielen Dank. Sie kennen vielleicht das Zitat, ich kenne es nur aus dem Englischen, das ist aber, glaube ich, von Max Planck. Science advances one funeral at a time. Wäre das nicht schlecht für die Wissenschaft, wenn die Menschen länger lebten?
Das hängt vielleicht von der Art der Wissenschaft ab. Ich kenne mich in der theoretischen Physik nicht gut genug aus und auch nicht in der Wissenschaftsgeschichte der Physik, um beurteilen zu können, ob es tatsächlich von Vorteil für die Entwicklung und den Fortschritt der Physik gewesen ist, dass die Lebensspanne der Physiker knapp war. Also ich beziehe mich jetzt mal auf das altgriechische Diktum, dass das Leben eigentlich zu kurz sei, wenn ich hier von Knappheit spreche. In der Philosophie, glaube ich, stimmt es eher nicht, aus deren Perspektive ich jetzt erstmal sprechen muss. Also in der Philosophie ist es ja so, dass nun zwar jetzt nicht wirklich alles mit allem zusammenhängt, aber leider sehr vieles mit sehr vielem. Und außerdem ist es natürlich so, wenn Sie sich mit einem philosophischen Problem beschäftigen, da müssen Sie irgendwie die ganze Tradition der Klassiker immer noch mit auf dem Schirm haben, die dazu was gesagt haben. Und Sie haben in der globalisierten Wissenschaftswelt Unmengen von relevanten aktuellen Beiträgen zu einem Problem. Also kurzum, die Philosophie, die an einer Publikationsblase zu ersticken droht, die akademische Philosophie, ist wahrscheinlich dringend darauf angewiesen, auf Entschleunigung, um Fortschritt zu machen. Und diese Entschleunigung, die Möglichkeit zu der Entschleunigung würde mehr Lebenszeit liefern. Also ich glaube nicht, dass es für den Fortschritt der Philosophie, mit anderen Worten, wichtig ist oder gut ist, dass unsere Lebensspanne begrenzt ist.
Habe ich es richtig verstanden, dass es eine Art demokratischer Gedanke ist, den Sie haben, wenn Sie von Gerechtigkeit der Lebenszeit sprechen? Also am besten die gleiche Lebenszeit für alle und so lang wie möglich? Und also, so wohlfühlmäßig wie möglich?
Entschuldigen Sie, das letzte habe ich nicht ver-
So wohlfühlmäßig wie möglich?
Nein, also letzteres würde ich jetzt nicht sagen, so wohlfühlmäßig wie möglich. Wenn man sich dieses egalitaristische Gerechtigkeitsprinzip zu eigen macht, also wenn man von der Intuition ausgeht, dass ungleiche Lebensspannen, also jedenfalls ein signifikantes Auseinanderklaffen gesunder Lebenszeit, vitaler Lebenszeit, eine Ungerechtigkeit ist, dann kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, tatsächlich zu fordern, dass eine annähernde Gleichheit der Lebensdauer gerecht wäre und wünschenswert wäre. Ich glaube aber nicht, dass das in einem philosophisch belastbaren Sinn eine demokratische Idee ist, also weil man ja unter Demokratie eher so etwas versteht, jetzt wie politische Mitbestimmung. Und diese Idee der Mitbestimmung ist jetzt in dieser bloßen, in diesem bloßen Gleichverteilungsideal von Lebensdauer ja noch nicht enthalten. Also deswegen würde ich es nicht als demokratisches Ideal, sondern einfach tatsächlich nur als Gerechtigkeitsidee bezeichnen. Ich bin aber nicht sicher, ob ich mir diesen egalitaristischen Standpunkt wirklich zu eigen machen soll im Endeffekt. Ich habe nur festgestellt, dass man mit der non-egalitaristischen Alternative, mit der man in vielen Bereichen, also etwa wenn es um die Kritik ökonomischer Ungleichheiten geht, sehr gut arbeiten kann, mit Blick auf dieses Szenario ungleicher Lebensspannen an gewisse Grenzen stößt, was dann vielleicht dafür sprechen könnte, doch stärker wieder dem egalitaristischen Paradigma zu vertrauen.
Aber in welchem Sinne ist das dann Gerechtigkeit? Also ist es gerecht, wenn jeder die gleiche Lebenszeit hat, um so glücklich wie möglich zu leben? Das habe ich einfach nur nicht verstanden. Ja, und ich denke, da muss ich auch nochmal auf Frau Kremberg zurückgreifen, auf die Frage am Anfang, nämlich, dass man die Problematiken mehr ansprechen muss, was sozusagen ein gleich langes Leben und möglichst langes Leben für die Menschheit bedeuten würde. Das kann man nicht kann man nicht auslassen.
Nein, natürlich. Also das kann man alles nicht weglassen, darf man nicht weglassen. Und Sie haben recht, dass natürlich die bloße Gleichverteilung der Zeit als solche noch gar nicht gerechtigkeitsrelevant ist, sofern nicht sozusagen die Zeit dann wiederum als eine sehr wesentliche Ressource, wenn man so will, zur Realisierung von gutem Leben oder von individuellem Glück aufgefasst wird. Also dass nur irgendwas gleich verteilt ist, stellt noch keine Gerechtigkeit her, sondern es ist relevant, was gleich verteilt wird. Und das, was gleich verteilt werden sollte nach dem egalitaristischen Paradigma, muss natürlich etwas sein, das so etwas wie eine eudaimonistische Signifikanz besitzt, also einen Unterschied macht für die tatsächliche Qualität des Lebens der Betroffenen. Das, meine ich, muss nicht heißen, dass alle maximales Wohlergehen dann anstreben können müssen oder maximale Wohlfühlexistenzen leben müssen. Aber die grundlegenden Chancen, dem Leben Qualität zu verleihen, die sollten nicht in allzu krassem Maße ungleich verteilt sein, gemäß der egalitaristischen Idee von Gerechtigkeit, die ich ja hier nur hypothetisch diskutiere. Ja.
Vielen lieben Dank für den spannenden Vortrag. Und ich würde eigentlich gerne an diese Fragen anschließen, auch in der Frage Glück, soziale oder kollektive Gerechtigkeit. Und zwar, Sie haben sehr schön auch immer wieder gesagt, die Qualität der Unsterblichkeit ist von der Qualität des Lebens, des guten Lebens abhängig. Das ist für mich gerade deswegen so spannend, weil ich glaube, ich seit jeher versuche rauszufinden, was das ist. Aber gerade auch, wenn man vom Glück redet, Sie hatten ja eben Glück, Glückseligkeit auf der individuellen Leben, eben diese Eudaimonia, eben wenn alles nach Willen und Wollen geht. Aber was ist mit der kollektiven Ebene, sozusagen die Glückswürdigkeit eben? Es ist zum Beispiel, Menschen macht ja Verschiedenes glücklich, auch dem Kollektiv eben Gutes oder Schlechtes zuzufügen. Und es ist natürlich auch im Sinne sozialer Gerechtigkeit, kollektiver Gerechtigkeit gut, ne? Wenn bestimmte Leute wie Mutter Teresa eben länger leben würden, aber eben andere nicht eben. Und wie sieht es da auf der kollektiven Ebene eben dann damit aus?
Also die Frage, inwiefern ein Individuum es verdient, glücklich zu sein, die Sie jetzt da
daraus eingebracht haben. Daraus eben auch, dass länger lebt. Mhm.
Die, muss ich sagen, habe ich tatsächlich mir nicht gestellt. Ja. Sie ist auch, denke ich, eine sehr explosive Frage. Ja. Ich würde jetzt davor zurückscheuen, Kriterien dafür zu formulieren, wann ein Individuum es verdient, glücklich zu sein. Ich bin vielleicht etwas zu naiv davon ausgegangen, dass jeder es verdient, glücklich zu sein. Und dann kann man sozusagen durch die Frage kürzen bei der weiteren Diskussion. Ich will aber vielleicht noch kurz erwähnen, weil das ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, dass also eine ganz wesentliche Dimension des Wohlergehens, die ich thematisiere, die ich für zentral halte, die darin besteht, seine eigenen Fähigkeiten und Talente und Anlagen und Kräfte zur Entfaltung bringen zu können. Und ich glaube, dass in einem bestimmten Sinne ein erweiterter Zeithorizont im Leben da einen erweiterten Spielraum der Selbstverwirklichung in diesem Sinne uns bietet. Und das wäre jetzt zum Beispiel etwas, von dem ich nicht glauben würde, dass es an irgendwelche Vorbedingungen geknüpft sein dürfte. Ja? Also dass jemand seine Kräfte und Fähigkeiten zur Entfaltung bringt. Also ganz aristotelisch verstanden. Ja.
Und darf ich da anschließen? Aber was ist, wenn sich dabei wirklich um jetzt, so mal ganz blöd gesagt, einen Psychopathen im Sinne Typ 1 oder Typ 2, einen Serienkiller oder doch so einen Tycoon handelt? Ich meine, wenn der in dem Sinne länger lebt, kollektiv gesehen, ist das nicht unbedingt günstig. Ich meine, ich weiß, das ist eine ganz explosive Frage, aber eben das Glück betrifft ja, man lebt ja nicht alleine. Nicht nur das Individuum, auch das Kollektiv.
Ja. Aber ich meine, diese Frage ist ja schon explosiv, wenn Sie sie ablösen von diesem Szenario der Lebensverlängerung, weil sie scheint ja irgendwie darauf hinauszulaufen, jetzt in der heutigen Situation, dass Sie die Frage aufwerfen, ob die Todesstrafe für gefährliche Psychopathen eine angemessene Praxis wäre, also ob man deren Leben verkürzen dürfte oder gar sollte. Ich bin nicht der Meinung, dass es irgendeine Rechtfertigung für die Todesstrafe gibt, deswegen auch nicht in einer Welt verlängerter Lebensspannen. Aber dass man natürlich, dass auch die Probleme sich verlängern, die im sozialen Miteinander existieren, wenn das Leben länger dauert, ist klar. Ja.
Wenn jetzt keine direkten weiteren Fragen sind, Herr Knell läuft nicht weg, wir sitzen hier noch weiter und man kann auch noch weiter diskutieren. Ich will, bevor wir hier offiziell schließen und das Informelle anfängt, noch zwei, drei Dinge sagen. Einmal, die Bar ist noch kurz offen. Wir können das gleich noch machen, ja. Die Bar ist noch kurz offen. Wir haben die nächste Sitzung am 2. März mit Christoph Gieser und dem Thema Gefährliche Bürger, ein Buch, das bei Hansa erschienen ist. Und wenn jemand hier ist, der gerne regelmäßig über den Thomasus Club unterrichtet werden möchte, mit der Ankündigungsmail, mehr verschicken wir nicht, ja, der soll einem von uns Bescheid sagen und die Mail hinterlassen, das geht auch. Und dann gibt es jetzt noch eine Frage? Ja? Eine zweite Frage eines selben Fragenden lassen wir jetzt nicht zu. Dann machen wir einfach Schluss und das holen wir in die kleine Diskussion rein und ich benutze jetzt die Gelegenheit, um
uns zu bedanken, aber vorher möchte ich auch noch den zweiten Termin im März nochmal ankündigen, den wir auch noch haben, zur Buchmesse. Und zwar haben wir eingeladen den Vincent von Probleski und der wird über französisches Denken mit uns reden, also französisches Denken heute. Der Christoph Gieser, da geht es vor allen Dingen vielleicht noch ganz kurz inhaltlich darum, um den Aufstieg von Pegida und AfD, also die neue Rechte, wie sie sozusagen ihre Finger ausstreckt nach der Mitte.
Okay, jetzt sind wir endlich dabei, jetzt. Herrn Knell zu danken fürs Kommen und fürs Sprechen. Vielen Dank.
Ja, also vielen Dank vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für Ihr Interesse und die spannenden Fragen.